Ich freue mich sehr, Udo, dass du heute bei uns zu Gast bist.
Die Baukosten haben sich nahezu verdoppelt. Bei gigantisch höheren Baupreisen herausgekommen. Und wir hatten zum Glück einen Kollege dabei, der quasi durchs Kellerfenster ins Bauamt reingekrochen ist.
Was sind aus deiner Sicht die größten Hürden?
Wir müssen erstmal in Chemnitz unsere Hausaufgaben erledigen. Bürokratie, schnelle Entscheidungswege, das muss einfach umgesetzt werden und dann wird es besser. Warum ist es nicht möglich, dass Chemnitz sagt, wir bauen hier ein Rechenzentrum?
Was fasziniert dich an dem gewerblichen Bereich?
Ich diskutiere lieber lang und heftig mit Kaufleuten, streite mich aber nicht so gern mit Lieschen Müller über den tropfenden Wasserhahn. Warum sollte jetzt ein Investor kommen und irgendwo neu zu bauen, wenn denn der Markt quasi unter Druck geraten ist? Hier sehe ich eben im Chemnitzer Markt die Frage, wofür unser Standort denn zukünftig überhaupt steht.
Wie gehst du mit diesem ganzen Thema um?
Sind wir total hemdsärmlich unterwegs? Wenn ihr das hinbekommt für den Gewerbebereich, ich bin dabei.
Aber wir arbeiten daran. Udo, wenn du heute nur eine einzige Gewerbeimmobilie in Sachsen erwerben könntest, welche wäre das und warum?
Oh, eine spannende Frage. Welche Gewerbeimmobilie? Also da fällt mir ein, vielleicht eine der neuen Chipfabriken in Dresden. Also von TSMC oder von Infineon eine. Ja, das würde mir gut gefallen.
Okay. Das ist auf jeden Fall schon eine spannende Antwort. Und wahrscheinlich zeigt mir das auch schon, dass du der richtige Gast hier bei uns im Immobilien-Podcast bist. Bei deiner Antwort höre ich natürlich auch schon raus, es geht jetzt nicht nur um die Immobilie an sich, sondern auch um die wirtschaftlichen Entwicklungen dahinter, die es mit sich bringt, wenn sich so eine Chipfabrik ansiedelt. Der Aktienkurs, der ist ja auch gestiegen bei Infineon, hast du das auch beobachtet? 2025 ist nach oben gegangen.
Ja.
Für Dresden ist das natürlich auch ein richtig gutes Zeichen. Ne? Wenn man über Immobilien spricht, dann geht es ja sehr häufig um den wohnwirtschaftlichen Immobilienbereich. Aber man sieht auch anhand dieses Beispiels, dass der Gewerbeimmobilienbereich eine Menge zu bieten hat, sehr viele Herausforderungen, aber auch Potenziale. Und genau darüber wollen wir heute sprechen, über den Gewerbeimmobilienmarkt in Sachsen. Und ich freue mich sehr, Udo, dass du heute bei uns zu Gast bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Genau, als erster Gast beim Immobilienpodcast. Hinter einem großen Investment steckt ja auch immer die Geschichte des Unternehmers, des Bauherrs oder auch des Projektentwicklers. Möchtest du mal ein bisschen was über dich erzählen, Udo, damit wir ja einfach mal ein Gefühl dafür bekommen, woher du kommst, was du so gemacht hast, wie du zu dem Thema Gewerbeimmobilien gekommen bist?
Ich versuche es kurz zu halten. Ich bin Baujahr 67, in meiner Jugend bis zum 21. Lebensjahr Leistungssportler gewesen, hier in Karl-Marx-Stadt, später Chemnitz. Bin dann direkt in das elterliche Unternehmen eingetreten, welches quasi im Bereich Transport und Handel unterwegs war. Habe dann gemeinsam mit meinen Eltern ein Unternehmen aufgebaut für Getränke, Groß- und Einzelhandel, beziehungsweise auch Getränkelogistik, und hatte dort schon viel Kontakt gewissermaßen zu Logistikhallen, zu Lagerhallen im weitesten Sinne oder auch zu Einzelhandelsstandorten, die gewerblich genutzt werden. Also Standortanalysen etc. Alles das war dann schon immer ein Thema für uns. Und vor dem Hintergrund war es naheliegend, weil wir uns eben dort auskannten, dass wir dann mit dem quasi Abschied aus dem Getränkegeschäft uns um das Thema Gewerbeimmobilien im Wesentlichen gekümmert haben.
Udo, du hast etwas geschafft in Chemnitz, was viele für unmöglich hielten, auch in einer sehr besonderen Zeit. Du hast die Hartmann-Fabrik revitalisiert und zum Herzstück der Kulturhauptstadt Europas 2025 gemacht. Ja. In einer Zeit, ja, die für viele Bauherren und Projektentwickler sehr herausfordernd war. Die Corona-Krise war da, der Ukraine-Krieg hat begonnen, die Baukosten sind durch die Decke gegangen, Zinsen gestiegen, also es war eine ganz verrückte Zeit. Deshalb auch von meiner Seite der größte Respekt, dass du das umgesetzt hast. Hinter so ein großes Investmentprojekt, was du da getätigt hast, steckt ja auch immer eine ganz persönliche Geschichte. Vielleicht magst du uns einfach mal ein bisschen was von dir erzählen, wie du überhaupt zu dem Thema Gewerbeimmobilien gekommen bist, wie du da hingekommen bist.
Ja gut, zum Thema Gewerbeimmobilien bin ich schon relativ früh gekommen, weil wir ja in der Vergangenheit als Getränke-Großhändler und Getränke-Logistiker, aber auch als Getränke-Einzelhändler in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt unterwegs waren und haben schon von jeher immer wieder nach besseren, größeren, alternativen Standorten gesucht, haben Bestandsstandorte übernommen, revitalisiert, haben neu gebaut. Es war alles dabei. Und vor dem Hintergrund habe ich zumindest, ohne anmaßend zu sein, etwas Kompetenz in dem Bereich Gewerbeimmobilien über die Jahre gewinnen können.
Ja, wir betreuen ja bei uns hier im Bereich sowohl wohnwirtschaftliche als auch gewerbliche Immobilien. Aber die wohnwirtschaftlichen sind bei uns schon eher so der Löwenanteil. Bei uns geht es sehr viel natürlich auch um emotionale Themen bei Transaktionen. Das kannst du dir ja vorstellen, ne? Käufer natürlich, die freuen sich immer, sondern auch positive Erlebnisse dabei. Bei Verkäufen sieht das auch manchmal ein bisschen anders aus. Für mich war das trotzdem immer sehr schön, weil das unsere Arbeit sehr abwechslungsreich macht und mich auch immer begeistert hat. Es war nie langweilig, ne? Es ist immer eine Menge los. Was fasziniert dich an dem gewerblichen Bereich?
Also insbesondere ist es ja so, dass du, wenn du im gewerblichen Bereich unterwegs bist, hast du ein anderes Klientel an Menschen, mit denen du dich auseinandersetzt. Und das, glaube ich, ist für mich ein echter Schwerpunkt gewesen. Ich diskutiere lieber lang und heftig mit Kaufleuten über einen Ausstattungsgrad, über einen Preis, über einen Standort, was auch immer. Und streite mich aber nicht so gern mit Lieschen Müller über den tropfenden Wasserhahn. So, und dann bin ich natürlich ein Fan von längerfristigen Verträgen, sodass man quasi mit einem Objekt doch einen relativ großen Umsatz auch schon machen kann. Mhm. Und sodass man eben ja nicht übermäßig viel Aufwand hat und auch keine große Organisation benötigt, um, was weiß ich, 10, 20 Gewerbeimmobilien zu bewirtschaften.
Investoren fragen mich häufiger mal, dich wahrscheinlich auch, wo siehst du die höheren Renditen? Eher im wohnwirtschaftlichen Bereich oder im gewerblichen Bereich? Und was würdest du jemanden empfehlen, der in den gewerblichen Bereich einsteigt?
Also das Renditethema kann ich oder mag ich so gar nicht beantworten. Ich kenne im wohnwirtschaftlichen Umfeld genügend Unternehmer, die auskömmliche, tolle Renditen erwirtschaften und die dort genauso erfolgreich sind wie Gewerbeimmobilienbetreiber, Bewirtschafter. Und das Gleiche gilt seitenverkehrt auch im negativen Bereich. Also auch Menschen, die im Gewerbeimmobilienbereich erfolglos sind, alles das gibt es. Also hier pauschal zu sagen, was bringt mehr Rendite, da tue ich mich tatsächlich schwer. Denn woraus entstehen denn die Renditen? Es ist eine Mischung aus Qualität, also wie hochqualitativ ist ein Standort? Ist der Standort der richtige? Ist es ein interessanter Standort für eben jetzt Gewerbetreibende? Da zählt eine Autobahnanbindung dazu, zählt dazu, dass das Elektrizitätsumfeld passt, dass gegebenenfalls andere Gewerbebetriebe in der Nähe sind, wo man sich auch austauschen kann, wo man sich auch unterstützen kann, wo man auch als Dienstleister tätig sein kann. Und dann ist natürlich, last but not least, der letzte Punkt ist, wie kaufst du ein? Also wie kaufst du eine Bestandsimmobilie, also eine stehende Immobilie ein? Kaufst du die günstig ein?
Der Gewinn oder, im Einkauf, ne?
Genau. Oder wenn du eben die Gestehungskosten anschaust, dass du dort eben auch eine hohe Kostendisziplin bei der Entstehung an den Tag legst, dass du eben dort entsprechende Margen erzielen kannst.
Ja, es ist wirklich nicht mit Schwarz und Weiß zu beantworten. Man muss jeden Case für sich betrachten, das Ausrechnen, die Wirtschaftlichkeit dahinter betrachten, die Entwicklung. Die soziodemografischen Daten sind wichtig, dass man die mit auswertet und einfach schaut, wie sich die einzelnen Gebiete entwickeln.
Ja. Na, das seid ihr bei Estar ja schon ziemlich gut.
Ja, wir geben es Mühe. Was sind aus deiner Sicht die größten Hürden im Gewerbemarkt hier im Chemnitzer Umfeld? Und was könnte Investoren gegebenenfalls auch zurückhalten, in dieser Stadt zu investieren?
Ich glaube, die Frage stellt sich, ich würde die Frage etwas anders stellen. Mhm. Der Punkt ist, Investoren sind immer da, wenn es quasi für die neu entstehenden Objekte quasi entsprechende Nutzer gibt. wenn wir das jetzt uns rein für den Immobilienmarkt anschauen. So, und hier sehe ich eben im Chemnitzer Markt die Frage, wofür unser Standort denn zukünftig überhaupt steht. Denn wir haben ja jetzt in Chemnitz und Westsachsen, ich würde das Gebiet ein bisschen weiter fassen, doch ein paar deutliche Herausforderungen im Bereich Maschinenbau und insbesondere im Bereich Automotive. So, und hier glaube ich, wird es in der näheren Zeit eher erstmal zu Leerständen kommen von Gewerbeimmobilien, wo es nicht zwingend jetzt schon eine Nachnutzung gibt. Und warum sollte jetzt ein Investor kommen und irgendwo neu zu bauen, wenn denn der Markt quasi unter Druck geraten ist und die Mieten tendenziell nach unten rutschen werden?
Mhm.
Denn eine zweite oder dritte Nutzung eines Objektes ist von jeher im Regelfall deutlich günstiger, als einen Neubau zu beziehen.
Mhm.
Also das Investorenthema, wir müssen erstmal in Chemnitz unsere Hausaufgaben erledigen. So, und wenn die aber erledigt sind, dann muss man eins sagen, dann geht es darum, dass man wenig Bürokratie, schnelle Entscheidungswege etc., alles das, was aber gerade in den Medien rauf und runter gespielt wird, das muss einfach umgesetzt werden und dann wird es besser.
Hast du das Gefühl, dass die Erstellung des Schippwerkes in Dresden vielleicht auch für Chemnitz sich positiv auf den Gewerbemarkt hier in dieser Stadt auswirken kann? Weil wir sind ja trotzdem noch in Sachsen, die Nähe zu Dresden ist nicht so weit. Du hast es gerade selbst gesagt, ne? Die Leerstandsquoten sind ja trotzdem da. Siehst du da ein Potenzial, dass sich da vielleicht, ich sag mal, Synergien ergeben könnten?
Das kann ich mir gut vorstellen. Ich kenne das Umfeld von Chipfabriken und was dort an Dienstleistern sich ansiedelt, kann ich nicht so richtig einschätzen. Wenn es natürlich Dienstleistungen rund um den Bereich Logistik gehen würde und dort quasi auch eine hohe Preissensibilität da ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Region Chemnitz als Ansatzstelle für Dienstleister rund um das Thema Logistik könnte hier gut funktionieren.
Du hast ja nun auch einige Gewerbeimmobilien realisiert. Die Hartmann-Fabrik war ja von uns schon angesprochen, ist ein Objekt davon, aber du hast ja auch noch viele weitere Gewerbeimmobilien saniert und revitalisiert und dich darum gekümmert. Hattest du als Investor das Gefühl bei einem dieser Projekte, die du umgesetzt hast, dass sich, ich sag mal, im Mikrostandort und im Makrostandort wesentlich auch Dinge verändert haben, beziehungsweise Dinge in Bewegung gekommen sind, die dem Standort zugute gekommen sind, beziehungsweise ja dem ganzen Projekt und deren Dynamik, ich sag mal, positiv beeinflusst hat?
Also ich würde sagen, ja und nein. Nehmen wir nochmal die Hartmann-Fabrik. Also jetzt nur, dass die Hartmann-Fabrik in einer Funktion und in einer Zukunft zugeführt worden ist, heißt nicht, dass dort in dem Umfeld Signifikantes passiert ist. Aber wenn man sich das Gesamtkonstrukt anschaut, den gesamten Hartmann-Platz mit der Turnhalle, mit der großen Schule, die dort neu entstanden ist, der Hartmann-Fabrik, dann ist das ganze Ensemble dort am Chemnitz-Fluss entlang,
das hat sich
schon toll entwickelt und das... Da bedarf es eben mehrerer Investoren. Nehmen wir ein anderes Beispiel.
Vielleicht auch aus dem wohnwirtschaftlichen Bereich. Es muss ja jetzt nicht nur Gewerbe sein, aber...
Stimmt, ja, natürlich. Ja. Also zum Beispiel dort gibt es jetzt auch im Umfeld Mehrfamilienhäuser. Da wundere ich mich, dass die ja noch nicht, dass das noch gerne angepackt hat und beginnt dort mit einer Sanierung. Aber das kommt ja vielleicht noch.
Ja, zurzeit sind die Leute nicht so begeistert vom Bauen, ne?
Ja, ein zweites Beispiel, nehmen wir mal den größten Produktionsstandort von Coca-Cola in Thüringen, den wir ebenfalls 2019, glaube ich, erworben haben. Dort waren in der Spitze früher 150 Mitarbeiter tätig. Wir haben das Objekt nahezu als Leerstand übernommen und haben begonnen, dort uns nach Mietern und nach deren Wünschen entsprechend auch umzusehen und das Objekt herzurichten. Heute arbeiten dort ungefähr 350 Mitarbeiter in verschiedensten Branchen. Und wo ich besonders stolz drauf bin, das Verwaltungsgebäude, was dort an dem Standort steht, ist jetzt quasi zum Medienzentrum geworden. Dort sind zwei große Radiosender, die zwei großen Thüringer Radiosender drin, private Radiosender, haben dort ihre Heimat gefunden und die haben wir zum Beispiel eben von Erfurt nach Weimar gezogen.
Ja, interessant.
Und das sieht man also, dass sich durch so eine Investition und indem man sich dort öffnet, wirklich auch was bewegen kann in so einem Standort.
Ja, so soll es ja auch sein. Ne? Ja. Wenn so viel Geld an einem Standort investiert wird, dann
ja.
ist das natürlich auch der beste und schönste Effekt, der erzielt werden kann. Ne? Ja, wir haben das auch bei unserem Projekt gemerkt, dass genau, wenn man eine große Wohnimmobilie jetzt saniert hat, ne, dann merkt man schon, dass der ein oder andere auf einen zukommt und neugierig wird, ne, welche Zielmieten habt ihr denn erreicht und wie ist das Projekt gelaufen. Und
ja, ja.
man merkt schon, dass die Bereitschaft dann von kleiner oder anderen Investoren auch größer wird, sich mal ein Projekt anzuschauen, was rechts oder links daneben liegt.
Ja, ja,
Und dann vielleicht doch mal auch Geld zu investieren und um das Quartier ja noch schöner zu machen. Und die anderen umliegenden Immobilien profitieren ja am Ende auch davon, von der entsprechenden Wertsteigerung.
Ja. Absolut, natürlich. Ja,
ja, ein schöner Effekt, der daraus entsteht.
Ja.
Ich möchte gerne noch mal ein bisschen näher auf die Hartmann-Fabrik eingehen. Genau. Und zwar interessiert mich schon ein bisschen mehr die Geschichte dahinter. Quasi, wie bist du denn zu der Immobilie überhaupt gekommen? Also man fährt ja nicht einfach vorbei oder vielleicht bist du doch einfach nur vorbeigefahren. Dachte, das ist die schönste Industriehalle, die ich je gesehen habe. Die muss jetzt unbedingt sanieren. Mich interessieren auch, ich sag mal, deine größten Ängste bei dem Projekt, ne? Und um die größten Herausforderungen, aber ja vielleicht auch die schönsten Momente, die du dabei hattest, ja. In der Phase des Baus erlebt hast.
Also Hartmann-Fabrik ist tatsächlich ein Thema, die verfolgt mich schon länger. Ich habe mir den Standort schon einmal angesehen, weil ein befreundeter Gastronom dort tatsächlich eine Hausbrauerei einbauen wollte. Und ich mit ihm gemeinsam darüber nachgedacht habe, das Objekt zu erwerben. Das hatte sich damals zerschlagen, A, weil der Kaufpreis zu hoch war und B, weil uns dann doch ein bisschen auch der Mut verlassen hat, weil die Dimension von der Hausbrauerei mit Gastronomie und so weiter, das wäre schon auch ein echter Knaller gewesen, also
ja.
wirtschaftlich. Dann gab es einen weiteren Versuch, das Objekt einer Nutzung zuzuführen, indem man dort einen Lebensmittelmarkt reinmacht. Auch das wurde mal überlegt. Da war ich auch mit dem nächsten Eigentümer in der Verhandlung, konnte mich mit dem aber auch gar nicht über den Preis verständigen. Und dann war es im Jahr 2017 oder 2018, hatte ich gehört, dass eben wiederum ein neuer Eigentümer sich mit dem Objekt beschäftigt hatte und hatte aber dann auch so ein bisschen den Mut verlassen, da zu investieren. Und dann haben wir gesagt, wir trauen uns das zu, das Objekt zu sanieren. Ich hatte damals im Kopf, dass wir tatsächlich in 2018 eben in Richtung Coworking etwas Neues platzieren im Chemnitzer Markt. Also WeWork war so quasi
das
große internationale Player,
ja.
Den wir im Auge hatten und wie erfolgreich die Story war seinerzeit. Und ja, bis wir dann tatsächlich begonnen haben, bis wir genehmigungstechnisch soweit waren etc., war es ja dann schon 2020, 2021. Ich hatte auch, weil ich ja noch in anderen Geschäften tätig war, jetzt auch keinen echten Schwerpunkt auf das Objekt gelegt, dass es besonders schnell losgehen muss. Und ein weiterer Punkt war, dass die damalige Bürgermeisterin, die Barbara Ludwig, auf uns zugekommen ist und hatte mich gefragt, ob ich mir denn vorstellen könnte, wenn denn Chemnitz den Zuschlag bekommt, Kulturhauptstadt Europas zu werden in 2025, ob denn das nicht das Headquarter gewissermaßen sein könnte. Ja, da hatte ich jetzt nicht so intensiv drüber nachgedacht, habe aber gesagt, ja, kann ich mir vorstellen, geht los.
Mit der Aussicht auf einen Mietvertrag, einen langfristigen,
sicherlich Aussicht auf einen Mietvertrag, aber auch, weil das Thema Chemnitz als Kulturhauptstadt fand ich super.
Ja.
Ja, also das war eine Riesenidee, eine tolle Herausforderung und als Chemnitz so zum Leuchtturm zu bringen, zum Leuchten zu bringen für ein Jahr, das hat mich schon auch angefixt.
Das motiviert natürlich dann auch so ein großes Projekt zu realisieren, ne? Ja,
in der Tat.
Schöne Geschichte. Okay, und wir hatten, oder ich hatte ja eingangs schon gesagt, es war eine sehr schwere Phase. Wie hast du diese Bauphase und die ganzen Widrigkeiten, ich sag mal, empfunden als Bauherr? Also diese, ich sag mal, die ganzen Rahmenbedingungen haben sich ja in den Jahren massiv verändert.
Ja.
Wie hast du das empfunden? Wie bist du mit den Themen umgegangen? Wie hast du versucht, Lösungen zu finden? Also wie bist du mit diesen ganzen Themen umgegangen, die da in so einer brachialen Weise
Also vorweg schon mal, die Baukosten haben sich nahezu verdoppelt in der Zeit. Also wir hatten eine komplett andere Planung und sind bei gigantisch höheren Baupreisen am Ende herausgekommen. Das hatte zweierlei Gründe. Einerseits war die Planungsphase unfassbar kompliziert und langwierig, weil wir eben in dieser Pandemiezeit unterwegs waren und die Ämter dort teilweise auch geschlossen waren. Wenn wir quasi nur auf digitalen Weg uns austauschen konnten oder telefonisch. Und wir hatten zum Glück einen Kollege dabei, der quasi das Projekt mit gemanagt hat, der quasi durchs Kellerfenster ins Bauamt reingekrochen ist. Und er hat dort trotzdem seine Gespräche geführt.
Ja,
also das war eine spannende Phase. Und
die Behörden sind ja auch nicht rausgekommen zu der Zeit. Ne? Wir hatten auch das Problem, wir mussten dann alles irgendwie immer so visualisieren. Fürs Denkmalschutzamt hatten wir das, wir mussten alles fotografieren und zeigen, wie wir es umsetzen, weil die Möglichkeit nicht mehr bestand, in die Objekte zu kommen. Also bei uns hat das so die Bauphase extrem verlängert, also die ganze Planungsphase einfach in die Länge gezogen. Aber du musst ja dabei auch wahnsinnigen Druck verspürt haben, weil wenn, ich sag mal, die Planungsphase sich verlängert, man aber so ein Projekt beginnt mit der Aussicht, Kulturhauptstadt 25, dann weiß man ja auch, okay, hinten raus kann es halt auch echt eng werden. Ne?
Ja.
Ist es eng geworden vom Zeitplan her?
Oder? Ja, das ist schon eng geworden, aber das muss ich auch offen sagen, da haben wir 2021, 2022, ich dachte, bis 2025.
Da ist eine Menge Zeit.
Schaffst du ja locker oder bis 24 auf jeden Fall schaffst du locker. Da war ich etwas blauäugig, denn die Herausforderungen auch rund um das Thema Denkmalschutz, die waren schon nicht unerheblich, aber die waren da, die Leute wirklich alle konstruktiv waren. Das muss ich wirklich sagen. Es war herausfordernd, aber die Leute waren konstruktiv. Und was zum Beispiel gab es eben einen Punkt, wo wir gemerkt haben, hätten wir das Dach so saniert, wie es der Denkmalschutz sich gewünscht hat, hätten wir viel länger gebraucht zum Bauen und es wäre wahrscheinlich noch teurer geworden. So konnten wir das Dach komplett runternehmen und mussten allerdings denkmalschutzgerecht genauso wieder neu bauen.
Okay.
Das war eine Challenge, aber so sind wir zumindest im Zeitplan geblieben. Also, dass man mit den Leuten vom Denkmalschutz zumindest reden konnte und ihnen Verständnis entwickelt haben, das war schon hilfreich.
Das ist ja eine schöne Nachricht, ne? An der Stelle. Der Mietvertrag mit der Stadt, der läuft ja so, ich glaube, noch bis 2029.
Ja.
Hast du danach schon konkrete Pläne oder wünschst du dir einen bestimmten, ich sag mal, nächsten Mieter für deine Immobilie, die du ja dann auch so aufwendig saniert hast und so viel Liebe und Herzblut reingesteckt hast?
Also mein Wunsch wäre natürlich, dass der Standort weiterhin einer kulturellen Nutzung zugeführt wird.
Mhm.
Ja, ich will da auch gar nicht konkret sagen, wie ich mir das vorstelle, aber dass das quasi in der Folge der Kulturhauptstadt als Standort weiterhin einer kulturellen Nutzung zugeführt wird, das wäre schon schön. Alternativ könnte ich mir das natürlich auch gut vorstellen für einen Standort für eine Firmenzentrale, wenn es größeren Unternehmens, was sich dort ansiedeln könnte. Auch das könnte, ich sag mal, spannend sein, weil es halt wirklich ein besonderes Gebäude ist.
Ja, architektonisch gibt es ja wahrscheinlich auch die ein oder andere Möglichkeit, das entsprechend auch nochmal
da haben sich jetzt einiges
noch.
Ja, natürlich.
Meine absolute Traumfrage, wenn Geld keine Rolle spielen würde, Baugenehmigungen keine Rolle spielen würden und auch, ich sag mal, bürokratische oder administrative Prozesse in der Stadt keine Rolle spielen würden, welche gewerbliche Immobilie würdest du in Chemnitz gern errichten? Tolle Frage,
also
oder?
Also mit Träumen habe ich es nicht ganz so, aber grundsätzlich würde ich das in einem größeren Kontext sehen. Erstens müssten wir wissen, wo wir mit unserer Stadt hin möchten. Wo möchte unsere Bevölkerung hin, unsere ich sag mal, Stadtoberen, wo sehen die Chemnitz in der Zukunft? So, und da ist ja schon mal ein Schwerpunkt, woran sich dann ausrichtet, was ich mir wünschen könnte überhaupt. Ja.
Ja.
Denn es macht wahrscheinlich jetzt hier wenig Sinn, großflächig Rindviecher zu halten und ich hätte gerne große Ställe gebaut. Das sehe ich in Chemnitz jetzt eben eher nicht. Mhm. Was ich aber mir gut vorstellen kann, wenn zum Beispiel die Idee von der Chemnitzer Zukunft so aussieht, dass wir Studiengänge an unserer Universität entwickeln oder fortführen, verändern, wo wir quasi zukunftsfähige Spielfelder belegen, ob das in der Digitalität ist, ob das in der Forschung ist, ob das Forschung in verschiedensten Geschäftsfeldern ist, also ob das von Arznei bis Hirnforschung etc., also dass man
das Thema Forschung
und Entwicklung. So eine Themen Forschung und Entwicklung belegt und natürlich eben Digitalität. Wir sind ja aus einer Maschinenbauecke. Warum spielt Robotik keine echte Rolle? Ja, denn die Robotik ist aus meiner Sicht ganz nah am Maschinenbau dran. Denn perspektivisch, glaube ich, werden die Maschinen von Robotern gebaut oder auch Produkte werden von Robotern gebaut. Also das könnte ein Geschäftsfeld sein. Und dazu brauchst du natürlich erstmal junge, intelligente Menschen, die du ausbildest und entwickelst. So, und eben eine Universität mit, 20.000 Studenten, mit quasi modernst ausgestattet, dass wir hier wirklich in die Köpfe der Menschen investieren, nicht nur der Chemnitzer, sondern dass es eine internationale anerkannte Universität ist und dass wir hier die besten Leute ausbilden. Und dann, glaube ich, ist es schon mal ein guter Ansatz, dass wir perspektivisch auch hier Leute halten können, Investoren finden, die, sagen wir einfach, warum ist es nicht möglich, dass Chemnitz sagt, wir bauen hier ein Rechenzentrum? Ja, wenn es denn überhaupt technisch möglich ist, wenn wir das energetische Umfeld haben, um das hier entwickeln zu können. So, dann siedeln sich darum herum verschiedenste noch andere Unternehmen rund um das Thema IT, Daten etc. an. Das könnte auch zum Beispiel ein relativ schneller Antritt sein, also so ein Rechenzentrum zum Beispiel zu entwickeln, zu bauen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Natürlich nicht alles alleine, da brauchst du sicherlich Partnerschaften, weil die Dinger sollen ja einigermaßen teuer sein, wie ich hörte.
Das ist so ziemlich teuer, genau. Aber es passt auf jeden Fall gut zu dem Thema Industriestadt, was wir früher waren, und würde natürlich ja darauf einzahlen. Ja, eine Frage, die mir besonders am Herzen liegt. Wir sind ja ein sehr technologisch orientiertes Unternehmen und bauen unsere eigenen Tools und sind an dem Thema Transparenz in der Immobilienwirtschaft sehr interessiert. Wie siehst du das im gewerblichen Segment oder beziehungsweise als Gewerbeinvestor? Wie digital arbeitest du gerade? Woher nimmst du dir die Daten, die du brauchst, um Investmententscheidungen zu treffen? Ja, wie gehst du mit diesem ganzen Thema um?
Also da bin ich ganz offen. Wir haben zwar ein ERP-System, welches aus der Immobilienwirtschaft kommt. Das ist aber im Prinzip nur zur Abwicklung von Projekten, Verträgen, Nebenkosten etc. Also eine ganz normale Standardsoftware. Ansonsten rund um das Thema Scouting des Marktes sind wir total hemdsärmlich unterwegs, alles zu Fuß. Viel Bauchgefühl und dann eben rund um allgemeine Wirtschaftsdaten, die zu verfolgen, das sich zu belesen. Das ist exakt der Punkt, an dem wir uns wünschen würden, perspektivisch arbeiten zu können, dass wir in unserer Organisation quasi auf Daten zurückgreifen können, um hier schneller, konsequenter und nachhaltiger Entscheidungen treffen zu können.
Im wohnwirtschaftlichen Bereich ist aus meiner Sicht die Transparenz ja ein bisschen höher. Ne? Man hat relativ regelmäßig, zumindest für die Hotspots, Marktberichte. Ne? Wenn man so ein bisschen in die Randgebiete geht, wird das auch ein bisschen schwieriger, aber es sind trotzdem genügend Daten vorhanden, um sich, zu informieren, ne? über Lagen, über Kaufpreise, über Mieten. Ja. Im Gewerbebereich finde ich das sehr fragmentiert und auch wirklich schwierig. Man muss schon wirklich auch Leute kennen, mit denen man sich mal unterhalten kann, um mal zu erfahren, wie viel Miete hast du denn bekommen, keine Ahnung, vom Bäcker oder in der Gewerbehalle, je nachdem. Also das sehe ich auch so, dass es nicht so wirklich transparent ist und da eine Menge Nachholbedarf besteht.
Ja. Also wenn das, was ihr jetzt wohnwirtschaftlich, wie ihr da unterwegs seid, wenn ihr das hinbekommt für den Gewerbebereich, ich bin dabei.
Wir arbeiten daran. So, letzte Frage, Udo. Das wird auch ein bisschen zum Markenzeichen von unserem Podcast. Welches Thema rund um Gewerbeimmobilien würdest du spannend finden für eine nächste Folge und wen würdest du vielleicht auch einladen in diesen Podcast als nächstes?
Tatsächlich eine schwierige Frage, aber vielleicht, dass es nicht so komplett nur für Immobilien-Nerds ein Thema ist, wäre der Vorschlag, was macht die Digitalisierung im Handel, also der Eintritt von Amazon, Zalando und Co., von den großen digitalen Plattformen, was sind die Auswirkungen auf Innenstädte? Speziell jetzt mal für Chemnitz. Wir haben mit dem Weggang von Kaufhof quasi eine größere Baustelle bei uns in der Chemnitzer Innenstadt. Ja, was macht diese Veränderung im Handel? Was macht das mit unseren Innenstädten? Und da würde ich vorschlagen, einmal einen jungen Mann aus der Unternehmensgruppe von Kurt Krieger. Das wäre der Thomas Steuke. Der ist Center Manager von unserem Chemnitz Center und der ist meines Erachtens auch zuständig für den von der Kicker-Gruppe übernommenen Kaufhof in der Chemnitzer Innenstadt und wie er den Markt sieht. Das wäre ein Vorschlag. Anderer Vorschlag, Jörg Knöfel, das ist der Center Manager von unserer Roten Turmgalerie, auch ein sehr, sehr kompetenter Mann, dem ich zutraue, uns hier gut Rede und Antwort stehen zu können.
Ja, ich finde auch beide sehr spannend und auch Themenfelder, die viele Leute in Chemnitz auch interessieren und bewegen, weil der ganze E-Commerce-Bereich natürlich zugelegt hat und die Leute auch merken, dass es da Veränderungen gibt, spürbar auch für alle von uns, die hier in der Stadt leben.
Ganz genau.
Ja, toll, vielleicht bekommen wir das ja hin.
Wäre schön.
Ja, Udo, vielen lieben Dank, dass du heute in unserem Podcast warst, dass du so ehrliche und transparente Einblicke auch in die Immobilie, also in die gewerbliche Immobilienbranche gegeben hast hier in Chemnitz und auch in deine Projekte natürlich. Du hast ja nicht nur in Quadratmeter investiert, sondern auch sehr viel Geld und Leidenschaft und Mühe in die Stadt Chemnitz, was ich persönlich sehr beeindruckend und schön finde. Ja, also vielen Dank, dass du ja der erste Gast warst und das mit mir zusammen gemacht hast. Vielen
Liebe Ayla, herzlichen Dank und ich bin total happy, erstens, dass ihr mich eingeladen habt und ich wünsche euch für euer Format und für eure Zukunft rund um Estaya ganz viel Erfolg, insbesondere auch im Gewerbebereich.
Dankeschön.
Bitte, bitte.